Ja, liebe Gemeinde, wer schon mal eine Bergwanderung gemacht hat, der kennt sie. Die Anstrengung beim Hochkraxeln, beim Hochlaufen und dann diese Glücksgefühle. Wenn man ganz oben angekommen ist, wenn man auf dem Gipfel steht, wenn man es geschafft hat, wenn man diese Aussicht genießt, dieses fantastische Panorama. Und man fühlt sich auch irgendwo dem Himmel ein Stückchen näher. Drei der vier Evangelien im Neuen Testament berichten von dieser ganz besonderen Bergwanderung, die wir gerade hier mit diesem Sunpainting gesehen haben, von dieser Bergwanderung mit einem ganz speziellen Gipfelerlebnis für die Jünger. Jesus hat drei Jünger mitgenommen auf diesen Berg, aber er hat sie nicht einfach mitgenommen, weil er gesagt hat, wir machen heute mal eine Wanderung, sondern eigentlich, er ging auf den Berg in der Regel, um Gott nahe zu sein, um zu beten. Und nach alter Tradition ist eigentlich dieser Berg Tabor der Berg, wo der stattgefunden hat. Man ist sich nicht so ganz darüber im Klaren, aber die meisten gehen davon aus, dass es dieser Berg Tabor ist. Und dieser Berg, der ist nicht hoch. Der ist eigentlich nur 588 Meter hoch. Aber er ist ein sogenannter Inselberg. Das heißt, er ist an einem Gelände, einer Fläche, wo es ringsherum topfeben ist. Und das heißt, sein Gipfel liegt deswegen also trotzdem mehrere hundert Meter eben über der sonstigen Fläche der Landschaft. Und dieser Berg Tabor, der ist bis heute gerade auch für viele Pilger, gerade griechisch-orthodoxe Pilger, nach wie vor so ein Ort, wo man hinpilgert. Und Christoph hat es ja vorhin schon am Anfang bei der Begrüßung gesagt, es ist in der Tat so, dass auch schon im Alten Testament ganz oft Berge wichtig waren für besondere Gotteserfahrungen. Da war eben, wie gesagt, zunächst einmal der Noah nach der Sintflut, als die Arche da landet auf dem Berg Ararat. Dieser Berg wird auch genannt der Berg des Erbarmens. Warum des Erbarmens? Weil Gott gesagt hat, von nun an schließe ich einen Bund mit dir und mit euch. Und ich werde fortan nicht mehr die ganze Erde global vernichten. Und damit ihr wieder daran erinnert werdet, gebe ich euch ein Bundeszeichen. Das ist der Regenbogen. Ein anderer Berg, das ist der Berg Moria. Abraham ging auf diesen Berg dort rauf, um seinen Sohn zu opfern. Der Berg der Versuchung wird er genannt. Aber er wird auch genannt der Berg der Treue Gottes. Warum? Weil Gott gesagt hat, stopp Abraham, kein Menschenopfer. Und er hat den Bund mit Abraham bestätigt. Und dann natürlich der ganz berühmte Berg, der Berg Sinai, wo Gott dem Mose die Gebote gegeben hat, die guten Spielregeln, für das Miteinander, dass Gott gesagt hat, wenn ihr in das neue Land kommt, aus der Knechtschaft rauskommt, dann gebe ich euch Spielregeln, damit das Zusammenleben funktioniert, damit es klappt. Und viel später nochmal stand Mose dann nochmal auf diesem Berg und sah hinein in dieses Land, das Gott verheißen hat, das gelobte Land. Und dort oben ist er dann allerdings auch gestorben, auf dem Berg der Sehnsucht der Mose. Und dann gibt es in der Bibel im Alten Testament ganz berühmt natürlich den Berg Karmel, wo der Prophet Elia, sie sagen, eine ganz besondere Erfahrung gemacht hat im Kampf gegen die heidnischen Götter und die heidnische Königin. Und da kam es ja dann am Ende quasi zu so einem Showdown, wer ist der wahre Gott, Baal oder Jahwe? Und da oben waren sie dann, die 400 Baalspriester und der Elia auf dem Berg der Entscheidung, wo Gott dann klar und deutlich gemacht hat, ich bin der lebendige Gott. Immer wieder haben also auf Bergen ganz besondere Begegnungen mit Gott stattgefunden Und das sollte nun eben auch für die drei Freunde von Jesus so sein. Als die da oben angekommen sind, wie gesagt, es war zwar nicht hoch, aber trotzdem vom Tal darauf marschieren, da waren die sicher auch ein bisschen außer Atem, haben ein bisschen verschnaufen müssen. Und als sie dann da oben gestanden sind, da hat sie nicht nur klare Luft und eine gute Aussicht erwartet, sondern der absolute Gipfel. Nämlich, sie werden Zeuge von einer Metamorphose, einer Verwandlung. Sie sehen, wie Jesus sein Aussehen verändert. Er wird immer heller, strahlend weiß. Sie sind quasi fast geblendet. Sie merken, das ist quasi himmlische Klarheit. Und es ist so, als würden sie in diesem Augenblick für einen Moment das göttliche Gesicht von Jesus zu sehen bekommen. Und als wäre das nicht schon genug, tauchen da noch zwei Männer auf. Zwei Männer, und es ist ihnen ziemlich klar, wer das ist. Nämlich, dass der eine der Mose ist und der andere der Elia. Und das, obwohl die ja schon lange tot waren. Aber es wird nicht erzählt, woran die Jünger das erkannt haben, aber es war ihnen irgendwie sofort klar, das ist Mose und das ist Elia. Und dann, nachdem sie so total verwundert sind, vielleicht auch ein Stück weit schockiert, da kriegt dann der Petrus den Mund als erster auf und der sagt, das müssen wir festhalten. Das müssen wir jetzt festhalten und zwar am besten für die Ewigkeit festhalten. Es wäre doch wunderschön, wenn wir jetzt hier bleiben könnten. Und sein Vorschlag ist, Jesus, wir könnten jetzt gleich anfangen, dass wir dir ein Tabernakel bauen, eine Wallfahrtskapelle hier auf dem Berg. Und wir können auch noch für den Mose und den Elia, können wir auch noch zwei Berghütten bauen. Aber das war nicht der Sinn der Geschichte, dass das jetzt immer so sein soll. Und deswegen fällt der Vorhang. Das Licht geht aus, der heilige Moment vorbei. Und der Petrus hat nicht einmal ein Selfie gemacht. Und als nun Petrus, Jakobus, Johannes drüber nachgedacht haben, da war ihnen klar, das ist, war was ganz Besonderes. Und sie haben sicher ihr ganzes Leben lang an diese Geschichte immer wieder sich erinnert, an dieses ganz Besondere. Und die Frage ist aber natürlich, wie gehen wir mit dieser Geschichte um, wenn wir die in der Bibel lesen? Hören wir diese Geschichte wie so einen begeisterten Urlaubsbericht? Wo eben jemand sagt, Mann, ich war da auf dem und dem Berg, da sind wir raufgekraxelt und haben ein unglaubliches Panorama gehabt und so weiter und so fort. Und dann sagt man sich, naja, toll und schön. Und selber vielleicht kommt ein bisschen der Neid auf und man sagt, aber ich wäre da auch gern gewesen, aber ich konnte nicht weg, musste zu Hause bleiben oder wie auch immer. Oder man nimmt es einfach so zur Kenntnis, diesen Bericht, und sagt, naja, gut, das war halt damals. Und die haben was ganz Besonderes erlebt, das war damals, wir aber leben heute. Und wir leben nicht auf dem Berg, wir leben eher im Tal. Wieso, also was also soll dieser kurze Moment, was soll dieser Moment, wo sich der Vorhang öffnet, wozu ist das geschehen, wozu wird uns das erzählt? Die Antwort heißt, das ist geschehen und das wird uns erzählt, erstens, damit wir wissen, wer Jesus ist. Zweitens, damit wir wissen, wozu er kam. Und drittens, damit wir wissen, wie wir reagieren sollen. Erstens, wer ist dieser Jesus? Um das zu verstehen, was hier so besonders ist, muss man noch mal ganz weit zurück ins Alte Testament. Und zwar in die Zeit, als Israel geflohen war aus Ägypten und sie sind durch die Wüste gezogen und dann kamen sie an diesen Berg Sinai. Aber dieser Berg ist dann, als sie dort kommen, eingehüllt in Feuer und in Rauch. Und es donnert, es blitzt, es bebt. Und sie hören aus diesem Donner, aus diesem Blitzen heraus eine Stimme Gottes, die sagt, kommt ja nicht näher. Bleibt, wo ihr seid. Sonst ist Lebensgefahr. Und dann darf nur einer, darf da reingehen und raufsteigen, das ist nämlich der Mose. Und als der Mose dann da auf dem Berg ist, da redet er mit Gott aus der Wolke. Aber der Mose sagt, ich will jetzt eigentlich noch mehr sehen, wenn ich jetzt hier bin. Ich möchte Gott sehen von Angesicht zu Angesicht, nicht nur eine Stimme hören oder irgendwas, sondern ich will ihn sehen. Und dann sagt Gott zu ihm, Mose, das geht nicht. Das geht nicht. Du kannst nicht die Herrlichkeit Gottes, diese Klarheit, das kannst du gar nicht sehen. Das würdest du nicht ertragen. Du würdest vergehen, du würdest sterben. Auf der Stelle. Und dann darf er nur quasi hinterher sehen, als Gott so an ihm quasi vorbeigeht. Und jetzt ist es wieder ganz ähnlich. Wieder ein Berg, wieder ist Mose da, sogar begleitet von Elia, dem Propheten. Wieder gibt es Licht, wieder gibt es Wolken und Gottes Stimme. Aber jetzt ist was ganz entscheidend anderes. Nämlich jetzt steht Jesus da und dieser Jesus strahlt so hell, wie das keine 1000 Halogenscheinwerfer zustande bringen würden. Und damit wird für einen Moment sichtbar, dieser Jesus ist die Quelle des Lichts. Er strahlt von innen heraus. Was schon immer klar war oder eigentlich wahr war, wird jetzt deutlich. Dieser Jesus ist ganz eine andere Kategorie wie Elia und wie Mose. Die wurden nur angestrahlt. Aber Jesus selber, der ist die Lichtquelle. Aus ihm strahlt es von innen heraus. Er ist die Lichtquelle, der Lichtstrahl der himmlischen Herrlichkeit, der pure Glanz. Und versteht ihr, das ist die Pointe, ist die, dass den Jüngern deutlich wird, hier steht nicht noch ein großer Mensch innerhalb der Menschheitsgeschichte. Nicht irgendein großer Mensch, der eben auf Gott hinweist, zu Gott führt oder über Gott redet. Hier steht nicht noch ein Erleuchteter, sondern hier steht das Licht, die Quelle, hier steht Gott. Und das ist das, was Jesus an anderer Stelle sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn ihr mein Angesicht seht, seht ihr das Angesicht des Vaters. Und das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir Gott ins Herz. Und das ist das Erste, dieser Jesus macht deutlich, wir sehen Gott, in ihm sehen wir Gott ins Herz. Und die zweite Frage, wozu ist Jesus gekommen? 6 Tage, so erzählt das Evangelium, 6 Tage bevor Jesus auf diesen Berg marschiert, da ruft Jesus seine Jünger zusammen und stellt ihnen eine Frage. Und er sagt zu ihnen, ihr seid jetzt schon 3 Jahre mit mir unterwegs, ihr habt vieles gesehen, vieles gehört. Was denkt ihr, wer bin ich? Und dann bringt es der Petrus auf den Punkt und er sagt, du bist Christus, du bist Gottes Sohn. Und Jesus sagt, 100 Punkte, Petrus. Diese Erkenntnis, die hast du dir nicht irgendwie zusammengereimt, das hat dir Gott offenbart. Das ist eine Erkenntnis, die Gott der Vater gegeben hat. Von sich aus erkennt das niemand. Und dann bekommen diese Worte eine ganz melancholische Wendung. Weil dann sagt Jesus auf einmal, und jetzt muss ich euch was sagen, ich gehe jetzt auf einem Weg, der mit ganz viel Leid und mit Schrecken zu tun hat und Qualen und der am Kreuz mit meinem Tod enden wird. Gefoltert, verhaftet, gefoltert, getötet. Und nach 3 Tagen auferstehen. Und das war quasi so ein Wendepunkt im Leben. Und Jesus wusste, jetzt kommt der ganz schwere Teil. Jetzt kommt der brutale Teil. Und Jesus war sich im Klaren, das ist mein Auftrag, ich muss diesen Weg gehen. Aber Jesus war eben nicht nur sozusagen ein Gott, der sich irgendwie so in einer menschlichen Hülle da irgendwie projiziert, sondern er war auch ganz Mensch. Und als ganzer Mensch hat er als Mensch Angst. Er hat Angst vor dem, was kommt. Es war ihm klar, das wird kein Spaziergang hier ans Kreuz. Das werde ich mir nicht locker mit links erledigen. Jesus sagt kurz bevor es losgeht, meine Seele ist erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, das wäre mir das Liebste, klar. Das ist so, wie wenn jemand irgendwie vor einer schweren Operation steht. Und dann weiß er, in ein paar Wochen ist es soweit. Und dann verdrängt man es wieder und dann kommt es wieder hoch. Und dann aber an dem Morgen, wenn man ins Auto steigt und weiß, jetzt geht es in die Klinik. Dann kommt die Angst. Und so war das bei Jesus auch. Und deswegen, weil das bevorsteht, will Gott, der Vater, den Sohn stärken für diesen Weg. Weil da gab es keine Narkose. Und deswegen sozusagen diese Begegnung auf dem Berg, wo Mose und Elia Jesus quasi noch einmal sozusagen ermutigen und stärken für das, was jetzt ganz Schweres kommt. Und Lukas ist da noch etwas deutlich an seinem Evangelium. Er sagt, sie sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Sie haben ihn nochmal sozusagen erinnert und bestätigt, ja, es muss sein. Es muss sein. Mose, der Mann des Gesetzes, der hat die Gebote bekommen. Elia steht für die Propheten und ich höre den Mose reden. Wie der Mose zu Jesus sagt, Jesus, wir haben die Gebote, aber wir schaffen es nicht. Wir haben die Gebote, aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, danach zu leben. Es klappt nicht. Die Gesetze bringen es nicht. Und die Opfer von Tieren, das kann den Mensch doch mit Gott auf Dauer nicht versöhnen. Jesus, dein Opfer ist die einzige Rettung für uns. Und der Elia, der sagt, wir, die Propheten, wir haben schon seit Jahrhunderten darauf hingewiesen, dass du kommen wirst, dass alle Hoffnung auf dir liegt. Und jetzt ist die Zeit da. Dieser Weg wird kein leichter sein. Aber bitte, bitte geh diesen Weg für uns. Und Mose und Elia, sie stehen quasi für Gesetz und Propheten. Und das ist auch so eine Bezeichnung für die Heilige Schrift, für die Bibel. Gerade im Alten Testament, für die Gesetz und die Propheten. Und auch das Wort Gottes, es redet über den Tod von Jesus. Weil dieser Tod kein Unfall war, kein Zufall, sondern weil dieser Weg Gottes Einfall war zu unserer Rettung. Und wozu ist Jesus gekommen? Jesus ist gekommen, so heißt es bereits in der Geburtsgeschichte, er wird sein Volk retten von den Sünden. Jesus ist gekommen, um am Kreuz zu sterben für unsere Schuld, damit ihr, damit ich, damit wir nicht nur dem Himmel ein Stück näher kommen, sondern dass wir in den Himmel hineinkommen. Und wir erinnern uns, der Mose, ganz damals auf dem Sinai, da wollte er Gott sehen und er durfte es nicht. Und wenn man so eine Geschichte heute liest, so als aufgeklärter Mensch, dann sagt man, ist das nicht engstirnig. Nein, liebe Gemeinde, ist nicht engstirnig, ist nur realistisch. Die Menschen in der Bibel, die hat ein ganz, ganz tiefer Respekt ausgezeichnet. Da kam nie einer auf die Idee zu sagen, unser Gott, das ist ein harmloser Götze. Sondern, egal welche Geschichte man sich da vornimmt in der Bibel, ob das Jesaja ist oder später dann Johannes oder wie auch immer, immer da, wo Menschen ganz nahe zu Gott an ihn herangekommen sind, da haben sie gemerkt, eigentlich, das kann ich gar nicht ertragen. Diese Reinheit, diese Heiligkeit, diese Klarheit, diese Macht, diese Fülle, dieses göttliche Energiefeld, würden wir heute sagen, das kann ich nicht, weh mir, ich vergehe. Und das heißt, Gott wirklich nahe zu kommen, das ist etwas, das den Menschen in der Bibel äußerst selten möglich war. Und wenn, dann war es in der Regel mit Furcht und Zittern, ging das einher. Die Leute sind, und auch das Volk Israel, ja, die standen nicht von der Berg und haben da gesagt, jetzt müssen wir Lobpreis machen und Freudensprünge. Und seht ihr, wir sind immer noch bei der Frage, warum ist Jesus gekommen? Und seht ihr, das ist genau unser Dilemma, dass wir Menschen eigentlich dafür geschaffen sind, dass wir Gott sehen wollen, Gott begegnen wollen, dass wir eine Beziehung zu Gott haben wollen, dass wir uns sicher sein wollen, dass Gott uns gut mit uns meint, dass wir sein Herz klopfen hören wollen für uns, dass wir uns freuen wollen an seiner Gegenwart, Tag für Tag. Das ist die innerste Sehnsucht. Mit allem anderen wird sich unsere Seele nicht zufrieden geben, sondern unsere Seele sehnt sich nach einer Beziehung zu Gott, nach der verlorenen Heimat bei Gott. Und das ist unser Elend. Das ist unser Elend, dass nämlich dieser Zugang dieser normale menschliche Zugang zum Paradies, zu Gott verschlossen ist. Der Zugang zum Himmel ist versperrt. Und ich denke, das ist das, worunter wir Menschen bis zum heutigen Tag leiden. Dass wir merken, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer Welt, die sich von Gott abgewendet hat. Zu einer Welt, die sagt, wir brauchen keinen Gott und die dann unter den Folgen der Gottlosigkeit leidet. Und lasst mich ein paar wenige Sätze sagen zu dem, was gerade in den vergangenen Tagen und Wochen sich hier ereignet hat. Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Erklärungsmodelle. Wenn wir daran denken, an dieses schreckliche Geschehen in Nizza, in Würzburg, am Freitag in München. Und es sind teilweise unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Motive, das wissen wir alles. Und auch wenn noch vieles nicht aufgeklärt ist. Aber liebe Gemeinde, ich, und das ist meine Meinung, ich bin davon überzeugt, dass das nicht alles nur zu erklären ist damit, dass man sagt, jemand ist psychisch krank, jemand ist nicht richtig integriert, jemand ist sozusagen in seinem Umfeld sozial nicht unterstützt worden, jemand ist missbraucht worden, ideologisiert worden oder was auch immer. Wenn ich höre, dass ein junger Mann sich über vielleicht Wochen, Monate mit Amok beschäftigt, wenn ein junger Mann die Energie hat, sich eine Waffe zu besorgen auf dem Schwarzmarkt und 300 Kugeln. Und wenn dieser junge Mann über Facebook noch die Leute einlädt, dorthin, wo er sein Attentat nachher ausführt, dann ist das für mich keine Kurzschlusshandlung. Sondern dann ist das für mich der Ausdruck davon, dass hier, ich sag's mal, zerstörerische Mächte am Werk sind. Es heißt einmal, am Ende, als Jesus das Abendmahl feiert von dem Judas, da fuhr der Satan in sein Herz. Er ging hinaus und dann hat er sein schlimmes Werk vollbracht. Und wer sich mit dunklen und bösen und negativen Gedanken und Mächten einlässt, der kommt unter deren Einfluss. Und jetzt kommt das andere. Inzwischen sagen manche Politiker, wo sind wir hingekommen? Was für eine Gesellschaft leben wir, wo es so total verroht ist und brutal ist? Was ist hier eigentlich los? Und dann frage ich, die Politik hat den Bußen-B-Tag abgeschafft. Die Kreuze werden abgehängt in den Gerichten, in den Klassenzimmern. Viele Politiker sagen bei ihrer Vereidigung, ich brauche nicht Gottes Segen. Und auf einmal wundert man sich, wo eine Gesellschaft hinkommt, wenn sie sagt, wir brauchen Gott nicht mehr in unserem Leben. Und man erschreckt über diese Fratzen des Bösen, die sich dann plötzlich auftun. Und das ist unser Elend, liebe Gemeinde, dass wir in so einer Welt leben, genau in dieser Welt. Dass wir einerseits diesen Hunger haben, ich möchte ganz nahe sein bei Gott, in seiner Gnade, Barmherzigkeit, sein Herz spüren und andererseits merken, wir sind eigentlich so weit weg. Wir leben in einer zutiefst kaputten Welt. Das ist genau diese Spannung. Und das Entscheidende ist dann, als die Wolke kam und dann sozusagen dieses Spektakel, möchte ich jetzt mal sagen, zu Ende war, da heißt es, die Jünger haben eine Stimme gehört von Gott nochmal. Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Und dann machen sie die Augen auf und dann sehen sie nur noch eines. Sie sehen nur noch Jesus. Nichts und niemand als Jesus. Und das bringt mich zu der dritten Frage. Wie sollen wir darauf reagieren? Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, der Retter, der Erlöser, der Heiland. Und wenn Jesus gekommen ist, um diese kaputte Welt zu erlösen. Und Sünder zur Umkehr zu rufen, nach Hause zu rufen zum Vater. Wie sollen wir darauf reagieren? Sie sahen niemand als Jesus allein. Und das ist die Botschaft, die ganz klar war für die Jünger. Es konzentriert sich alles auf Jesus. Das ist der Gipfel. Nichts anderes ist jetzt wichtig. Und es gibt auch, denke ich, für uns mit Jesus manches zu erleben. Und ich denke, viele von uns könnten sicherlich auch jetzt von irgendwelchen Erfahrungen erleben, wo sie sagen, das waren für mich auch so Gipfelerlebnisse in meinem Glauben. Oftmals erlebt man das, wenn man auf irgendeiner christlichen Freizeit ist oder auf irgendeinem Kongress oder so, dass man sagt, das war schon fast wie dem Himmel nahe. Manche erleben auch Gottes Nähe in einer ganz schweren Situation, im Krankenzimmer vielleicht. Ja, es lässt sich viel erreichen durch Jesus. Und es ist erstaunlich, wie viel Liebe, wie viel Gaben, Initiative, Kraft er auch geschenkt hat, uns hier mit vielen Menschen in der Gemeinde. Es wird viel getan für Jesus. Aber das Entscheidende ist, dass sie sahen niemals als Jesus allein. Und das heißt, ohne diese Konzentration auf Jesus, wird nichts von dem, was wir tun, auch mit bester Absicht auf Dauer Bestand haben. Und ohne die Bindung an Jesus wird niemand auf Dauer auf dem Weg des Glaubens bleiben. Und ohne die Verkündigung, wo Jesus im Mittelpunkt steht, werden alle gut gemeinten Worte ins Leere gehen. Und ich sage es auch mal jetzt politisch. Ohne Gott, ohne Jesus wird eine Gesellschaft vor die Hunde gehen. Und wenn wir die Szene auf dem Berg der Verklärung sehen, als großes Wandgemälde sehen würden, da könnte man alle Aspekte auf diesem Gemälde wegretuschieren. Die Wolke, den Mose, den Elia, die Jünger, den Berg, alles. Wenn nur noch Jesus auf dem Bild zu sehen wäre, dann würde das Bild seine Wirkung und Aussage nicht verlieren. Und Mutter Teresa hat einen ganz tiefen Satz dazu gesagt. Sie hat einmal gesagt, wenn du nur noch Jesus hast, dann merkst du, dass du nur noch Jesus brauchst. Jesus allein, darauf kommt's an. Das ist entscheidend. Das genügt. Das heißt, der genügt. Am Ende sehen sie Jesus allein. Jesus allein, der fortan gilt, dass dieser Jesus ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und das ist genau der Punkt, auf den sollt ihr hören. Liebe Gemeinde, unser Leben ist nicht eine Gipfelwanderung, wo wir von einem Höhengipfel zum nächsten wandern, sondern es ist wie bei den Jüngern. Nach diesem kurzen Erlebnis ging es runter ins Tal. Das, was da oben war, das war der Feiertag im Glauben, das war was anderes. Aber der Alltag im Glauben, das hat bedeutet, hören, was Jesus sagt. Und darum geht es, ihr Lieben, dass wir Jesus hören, dass ihr hört, was er zu sagen hat. Dass er dir sagt, deine Sünde ist dir vergeben. Das sollt ihr hören. Dass er sagt, folge mir nach. Das sollt ihr hören. Dass Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr euch abgemüht habt, die ihr K.O. seid. Ich will euch aufatmen lassen. Das sollt ihr hören. Oder wenn du Durst nach Leben hast, dann komme zu mir und trinke. Das sollt ihr hören. Und hören meint, mehr als nur quasi akustisch darauf hören, wahrnehmen. Wenn wir zum Beispiel zu jemandem sagen, hör auf deine Eltern oder hör auf den Ausbilder, dann heißt es ja nicht nur hör, sondern heißt es, tu, was sie dir sagen. Tu, was sie dir sagen. Und auf Jesus hören, das heißt, erstens gehorche ihm. Jesus, der ist nicht ein Kumpel, der gelegentlich da zum Trösten vorbeikommt und sonst will er gar nicht, sondern gehorche ihm. Die Gefährdung von uns Frommen ist ja folgende, dass wir sagen, es ist uns allen klar, Jesus war nicht bloß ein vorbildlicher Mensch. Aber dann, so wirklich radikal wollen wir es natürlich dann auch wieder nicht, dass sich alles nur noch um Jesus dreht. Sondern wir möchten so eine lose, so eine lockere Beziehung zu ihm führen. Aber die Geschichte zeigt, mit wem wir es zu tun haben. Er ist Gottes Sohn mit aller Macht und Herrlichkeit. Und das heißt, auf Jesus hören heißt, dass wir ihm unser Leben, unsere Lebensbereiche öffnen. Auch die, wo wir sagen, nee, da hat er eigentlich gar nichts reinzureden. Die Sache mit dem Gehorsam, die fällt uns immer so lange schwer, solange wir nicht wirklich diese Schönheit und diese Herzenswärme sehen, die uns in Jesus entgegenkommt. Und auf Jesus hören, das heißt, zweitens, bete ihn an. Unser natürlicher Impuls, der sagt uns Menschen, ich will alles unter Kontrolle haben. Nichts die Kontrolle verlieren, nicht über dieses, nicht über jenes. Bis wir Jesus sehen und bis wir einen geistlichen Durchblick bekommen und erkennen, das ist ja mein Heiland, das ist ja mein Retter, das ist mein Anwalt, das ist mein Arzt, das ist mein Helfer, das ist mein Begleiter. Er hält die ganze Welt in seiner Hand und auch meine kleine, zerbrechliche Welt. Und dann fühlt sich das mit einmal gar nicht mehr so schlimm an, ihm zu vertrauen und die Kontrolle abzugeben. Und dann wird aus Widerwille Freude, aus Furcht wird Willigkeit und aus Pflicht wird Wahl, aus Zweifel wird Anbetung. Auf Jesus hören heißt drittens, vertraue ihm. Vertraue ihm, denn er steht zu dir, er hilft dir, er nimmt dich in deinen Dienst. Er blieb auch bei den Jüngern damals, nach diesem himmlischen Erlebnis. Ich habe es ja gesagt, die mussten wieder runter ins Tal, sie mussten in den Alltag hinein und da gab es gleich ziemlich viele Probleme. Himmlische Momente, das sind kurze Augenblicke, aber dann geht es in die Niederungen. Aber auch die Niederungen des Alltags, die sind anders, wenn Jesus dabei ist. Wir sind meistens nicht auf dem Berg, sondern eher im Tal. Wir sehen nicht das helle Licht, wir fühlen nicht die große Liebe. Aber im Tal auf Jesus hören heißt, sich das sagen zu lassen, er ist dir treu, er steht zu dir. Und da ist mehr in deinem Leben, als du jetzt vielleicht siehst. Vielleicht denkt der eine oder andere von uns, und jetzt spreche ich mal vor allem diejenigen an, die schon ein bisschen fortgeschritten im Alter sind. Vielleicht schauen sie schon auf ein ganz langes Leben zurück und vielleicht denken sie, was war eigentlich in meinem Leben? Außer das Normale, was so in jedem Leben irgendwo ist. Ich habe nichts wirklich Großartiges zustande gebracht. Ich habe keine bahnbrechende Erfindung gemacht. Ich habe keine heldenhafte Tat vollbracht, nichts wirklich ganz Großes. Und dann ist oft so der Gedanke dabei, und wenn ich auf mein Alter schaue, auf meine Gesundheit schaue, es wird ja wohl auch nicht mehr viel kommen. Das kann sein. Es kann sein, dass mehr Tal ist als Berg, mehr Licht als Schatten, mehr Belangloses als Großes. Und doch möchte ich Ihnen, möchte ich dir sagen, solange du hier auf dieser Erde lebst, ist dein Lebensbuch noch nicht geschlossen. Und wer weiß, was die letzten Kapitel noch bringen. Es kann plötzlich hell werden. Und Gott kann dir ganz neue, ganz überraschende Erkenntnisse, Erfahrungen schenken, göttliche Gipfel treffen, von denen du nie zu träumen gewagt hättest. Wie auch immer dein Leben verläuft. Ob es gerade bergauf geht oder ob es irgendwo geradeaus geht oder ob es nach unten geht, bergab, denk an das eine. Jesus ist dabei. Jesus ist dabei und zwar droben auf dem Berg und drunten im Tal genauso. Amen.